Der religiös-unmusikalische Philosoph Jürgen Habermas, er schrieb: Die Philosophie kann nicht trösten. Das philosophische Denken als solches gehört nicht mehr der historischen Welt an, in der die Menschen beten. Das heißt, wer Trost braucht, braucht mehr als Philosophie, und man müsste können beten. Man müsste mit Hoffnung können beten, also mit Hoffnung, damit es wirklich Trost gibt. Liebe Gemeinde, eigentlich meine ich, die Jahreslosung wette gar nichts anderes motivieren zum Beten und zum Trost geben. Sie wette uns Trost geben. Aber mir ist beim ersten Nachdenken über die Jahreslosung zunächst aufgestoßen. Jetzt wird mir da ein Trost übergestülpt, wo mit meinem Hier und Jetzt eigentlich gar nichts zu tun hat. Ich will jetzt nicht in die Ewigkeit, ich will jetzt mal da glücklich sein und mir gefällt es eigentlich ganz gut da. Und gleichzeitig drückt mich noch was ganz anderes, nicht zunächst die Krieg in Ukraine, natürlich, das ist schlimm, wo man auch immer anschaut. Aber zunächst ist mir ein Bekannter eingefallen, noch keine 60, hat gerade ihren Job verloren, ist in einer Depression gehalten. Der Mann hat wohl wegen einem Unfall und Ärztefehler ist er zu einem Pflegefall geworden. Das hätte man vermutlich können verhindern. Er ist ein Pflegefall, ist jetzt im Heim, er weiß nicht, ob er noch mal heim kann. Ihre Lebensperspektive, so muss ich jetzt alt werden. Da haben wir es schon immer vorgestellt. Ihr merkt den Sarkasmus da drin. Und da hilft es nicht groß, wenn man sagt, siehe, ich mache alles neu. Der alte Schießdreck, der bleibt immer noch. Was soll das denn? Dann ist mein zweiter Gedanke gekommen. Also, wenn jetzt morgen am Montag alles gut wäre, all meine Probleme wären gelöst, die ich bisher gehabt habe, was würde denn jetzt anders machen? Also, dann kämen die nächsten Probleme, ist ja klar, oder die nächste Aufgabe. Die Welt, wir sind noch nicht ganz im Himmel. Was würde denn dann anders machen? Und da bin ich völlig überrascht worden. Eigentlich gar nicht so viel. Ich hätte dann nur die Erfahrung gemacht, es kommt gut raus, es kann Hilfe kommen. Also lohnt es sich, meinen Einsatz zu leisten und beizutragen, auch wenn ich nicht die ganze Welt retten kann. Aber dort, mein Einsatz, der wäre wichtig. Das heißt also, ich müsste die Hoffnung haben, dass es gut rauskommt. Und jetzt sind wir schon wieder näher beim Sehen, ich mache alles neu. Kommt es jetzt gut? Wir brauchen auf jeden Fall einen Fokus, irgendetwas. Für das setze ich mich ein und für das kämpfe ich jetzt auch. Stellt euch zwei Fußballmannschaften vor. Die spielen wacker und frisch, fröhlich, gegeneinander, haben Freude im Kräftemessen und gönnt alles. Und es macht wirklich Spaß. Und dann nimmt ihnen jemand Goal weg. Was machen sie denn dann, die armen Köcke? Sie wissen nicht mehr wie und wo ahne und für was. Ohne Goal. Heißt ja eigentlich Ziel, oder? Ohne Goal, ohne Fokus, ohne dass man Hoffnung kennt, geht das alles flöten, dann wissen wir nicht mehr, für was rennen und für was machen. Und ich glaube, genau das wette die Johannes seine Leser mitgehen. Er wette, dass wir wissen, wofür wir rennen, wofür wir lieben, uns einsetzen, Nachteile in Kauf nehmen, Opfer bringen. Und so stelle jetzt der Vers in den Zusammenhang von der Offenbarung. Sie fängt schon an, das wird jetzt, oder ist da jetzt nochmal aufgenommen worden, vielleicht ist es auch vorhin aufgefallen, aber die erste Vision in der Offenbarung, da sagt Christus zu einem: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Als Trost. Warum? Christen sind damals in einer sehr bedrückenden Situation gsi. Deprimierende Erfahrungen machen sie und kein Gott, wo hilft. Keine Hand, wo dem Unrecht das Ende macht. Kein, wo mal den piesackenden Beamten auf die Finger klopft oder im Kreis sagt, jetzt langt's, fertig jetzt. Und da stellt der Johannes trotzdem in den Anfang, am Ende wird sich zeigen, ob der Kaiser recht hat oder Christus. Aber das werden wir nur erleben, wenn wir durchhaben, wenn sie durchhaben. Und deshalb, wer überwindet, wird dies alles erben. Ist ein Appell, hebe durch, hebe zusammen, aber hebe durch. Johannes spürt das ja am eigenen Leib, wie die Beamten vom Kaiser und die Beamten von den verschiedenen Götterkulten die Christen und andere piesacken und unter Druck setzen. Er ist wegen dem Zeugnis, so heißt es in der Johannes-Offenbarung, für Jesus Christus ist er auf eine Insel verbannt. Das weiß man auch sonst vom Kaiser Domitian, Ende vom 1. Jahrhundert, wo er regiert hat. Wer ihn nicht devot verehrt und nicht auf alle Widerrede verzichtet hat, dann hat er die einfach aus der Welt geschafft. Also, dass sie ruhig geworden sind, eben verbannt oder irgendwie auch sonst aus der Welt geschafft. Aber er, der Johannes, hat den Trost gefunden. Er schwieg nicht. Siehe, ich mache alles neu. Er steht an und sieht, am Ende kommt Gott. Er sieht keinen Fahrplan. Da bin ich jetzt überzeugt im Verständnis von der Offenbarung, was noch vor dem Finale von der Welt alles kommen muss und sich erfüllt haben muss. Er sieht, also in Klammern, alle Berechnungen sind da gescheitert. Und da gibt es genug. Und überhaupt hat nicht auch Jesus gesagt, niemand weiß den Tag, wann Gottes Reich in seiner Herrlichkeit kommt, nur der Vater. Der Johannes, er sieht nur, es ist ein Kampf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gott, dem dreieinigen Gott und seinen Gegenspielen. Und in dem Kampffeld sind die Jesus-Leute dabei. Nicht als Spielbälle, sondern als Züge, als Söttige, die für Gott einstehen. Und durch die verschiedenen Visionen malt er den Leuten jetzt vor Augen, Gott wird eure Treue nicht enttäuschen. Keiner wird es bereuen, ihm vertraut zu haben. Keiner. Aber was er jetzt nicht macht, ist, dass er nur, wir sehen Gott, Gott ist erhoben und erhaben. Er blendet die dunkle Seite und die schwere Seite nicht aus. Der Schmerz und die Schikane sind ein Teil von dem Leben. Er sieht auch die Märtyrer, die gestorben sind unter dem Kreise, weil sie an Jesus festgehalten haben. Jetzt darf ich euch bitte gleich noch schnell die Folie einblenden. Ich bin... Gut, genau. Er beschreibt, wie die Leute vor dem Thron vor Gott stehen, die Märtyrer, und mit lauter Stimme rufen, bis wann soll das denn noch gehen? Sie rief mit lauter Stimme, Herr, du bist heilig. Wie lange wird es noch dauern, bis du die Bewohner der Erde vor Gericht rufst und Vergeltung an ihnen übst, weil sie unser Blut vergossen haben? Wie Leute kaltschnäuzig über Leiche gegangen sind, nur um die eigenen Ziele und Machtansprüche durchzudrücken. Und fallt euch da jetzt denn auf, es kommt kein Zeitplan und auch kein Zeitpunkt. Es ist einfach die Antwort, die den kommt, wenn man weiterliest, die Zeit wird kommen. Gott lässt sich die Butter nicht vom Brot nehmen. Gottes Gerechtigkeit wird kommen. Ein enormer Trost für alle Opfer von der Weltgeschichte, wo man mit Füßen retten, malträtiert und fertig gemacht hat. Nur, und jetzt kommt die entscheidende Frage. Hätte er jetzt nicht schon genug Zeit gehabt zum Kommen? Also 2000 Jahre danach, zu 2000 Jahren würde doch wohl lange. Sind die Christen damals nicht ganz irritiert gewesen? Wir wissen vom 2. Jahrhundert, von mehr, aber von drei großen Gestalten, die als Märtyrer gestorben sind. Der Ignatius von Antiochia, so ums Jahr zwischen 110 und 117, der Justin der Märtyrer, so zwischen, man weiß nicht immer ganz genau, um 165, und der Polycarp von Smyrna im Jahr 156. Der Ignatius und der Polycarp, sie haben wohl den Apostel Johannes noch persönlich kennt. Und dann haben sie jetzt so 50 bis 100 Jahre irgendwie gewartet und es ist immer noch nichts passiert. Aber es ist absolut nichts überliefert, dass sie daran zweifelt hätten oder verzweifelt wäre an Gott. Ja, wann kommt es denn jetzt? Sie haben vertraut, der Zeitpunkt ist Gottes Sache. Und so glaube ich mit ihnen, wenn sie haben recht. Wenn Jesus all die Qualen vor dem Kreuz und am Kreuz durchgemacht hat und dann auferweckt worden ist, dann blieb das ein doppeltes Zeichen. Erstens, Jesus kann mitfühlen, wenn wir leiden, körperlich und seelisch. Bis zum bitteren Ende hat er alles durchgemacht, bis zum bitteren Ende. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott, der an unserer Seite bleibt. Gott hat es nicht verhindert, aber er geht mit Jesus dort durch. Und als zweites, kein Tod und kein Schmerz und kein Leiden hat Oberhand können behalten gegenüber Jesus. Aber erst an der Ostere, es hat ganz unter durch müssen, erst an der Ostere ist abgerechnet worden. Und so verspricht und gesetzt der Johannes jetzt, erst am Ende von der Zeit wird abgerechnet, ob unsere Kämpfe, unsere Leiden, unser Durchstehen, Zusammenstehen, ob sich das lohnen wird. Wir schreiben Gott nicht vor, was er zu tun hat, aber wir vertrauen ihm. Und liebe Gemeinde, so lange werde ich kämpfen und anstehen, auch wenn Knie manchmal wackelig sind. Mit anstehen für Gottes Reich, für Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit und Hoffnung festheben. Und da gehört jetzt das große Versprechen an. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, das heißt, man könnte es übersehen in den Schmerzen oder in den Trübsal. Man könnte es übersehen, wenn einen irgendetwas aufregt. Oder man könnte einfach kreisen im Dunkeln. Also siehe, verliere es nicht aus den Augen. Und dann, ich mache alles neu. Ich, also es geht um Gott. Es ist Chefsache gleichsam. Er bürgt, er handelt. Er nimmt das selber in seine Hand. Wie er die Welt ins Dasein gerufen hat, wie er Jesus aus dem Grab gerufen hat, so wird er auch das zu seiner Sache machen, dass keiner bereut, ihm vertraut sah am Ende von der Zeit. Und dann, nüt von deinen Tränen, nüt von dem Schmerz ist ausgenommen. Ich mache alles neu. All deine Welt, also deine ganze Welt, das ganze Glück, das ganze Schöne, das ganze Schwere, alles wird verwandelt. Nichts geht verloren bei dem Gott. Und da wird nichts übergangen oder auf die Seite durch, nimm es nicht so tragisch. Gott versteht all das, deine Tränen, deine Schmerzen, deine Scherben, deine Kämpfe. Gott wandelt zu etwas Neuem. All das wird ein Same, wo aufgeht, oder für mich das andere Bild, der Kokon, wo zum Schmetterling wird. Eins geht nicht ohne das andere, aber das ist seine Verheißung. Und aus dem Grund lohnt es sich, Zähne zusammenbeißen und zusammenheben und sagen, ich mache jetzt den nächsten Schritt. Manchmal spüren wir es. Margret hat es vorhin ja erzählt von verschiedenen Beispielen und der Paulus, wo sagt, ich mache alles neu, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Ich werde noch ein Beispiel von China dazufügen, wo ich neulich in den Bibelnachrichten, also von der Bibelgesellschaft, gelesen habe. Dort hat Dai erzählt, eine 50-jährige Theologin, völlig ohne Glauben aufgewachsen. Dann mit 26 hat sie nicht nur einen Sohn bekommen, sondern in der Folge von dem Geburt ganz massive Lähmungserscheinungen. Sie hat sich nicht mehr können bewegen. Die Ärzte haben keinen Rat mehr gewusst. Ihre Mann und neun Verwandte haben sie dann in einen Gottesdienst mitgenommen. Und dann schrieb sie, dort wurde ich auf wunderbare Weise geheilt. Sie hat zwar nur Schmerzmittel gebraucht, darauf angewiesen gewesen, aber es ist gegangen. Und weil es so gut gegangen ist, ist sie immer weniger angegangen. Schmerzmittel haben geholfen, doch zwei Jahre später ein Rückfall. Das Gleiche von vorne, trotz Schmerzmittel mit voller Wucht. In ihrer Verzweiflung hat sie sich wieder Gott zugewendet. In den nächsten 10 Jahren hat sich das Muster immer wieder wiederholt. Wenn die Schmerzen unerträglich geworden sind, hat sie sich Gott zugewandt und tatsächlich Hilfe gefunden. Aber dann, nach 10 Jahren, hat sich der Zustand so verschlimmert, es hat eine Lähmung im Gesicht gegeben, Mund und Augen sind schief geworden. Und dann schrieb sie, erst da war ich bereit, mein Leben von ganzem Herzen Gott zu geben. Und dann hat sie gespürt, sie hat eine neue Berufung. Sie hat bis dahin einen Supermarkt geführt, wo gut gelaufen ist, hat Theologie studiert und 3 Jahre, bevor das aufgeschrieben worden ist, also mit 47, ist sie ordiniert worden. Jetzt predigt sie 4-mal am Sonntag vor 1600 Leuten. Also 4-mal von je 1600 Leuten. 20% von der Gemeinde sind unter 20. Es passiere da und dort, wo etwas einbricht von Gottes Welt. Aber jetzt ist natürlich noch eine Frage im Raum. Was hat denn das mit uns als Gemeinde zu tun? Ich glaube nämlich, dass es nicht nur individualisiert soll genommen werden. Denn der Johannes schrieb ja an seine Gemeinden. Ich glaube, auch bei uns ist ja schon viel Neues aufgebrochen, wo echtes, gutes Leben ist. Zusammenheben, Liebe, wo Gutes klingt. Von Kindermusical bis Adventsfenster. Vor all den Sachen, wo mit der Musik und Gemeinschaft wirklich gut laufen. Ich habe mich gefragt, was könnte sich bei uns jetzt noch weiterentwickeln, damit Ideen und Fantasien noch mehr könnten zusammenfließen und sich gegenseitig so wie könnten anregen und dann etwas Neues könnte entstehen. Ich glaube, es könnte daran sein, dass man lernt, ehrlicher reden, auch über das, was uns schwerfällt, was frustriert, wo Gebet nicht so, wie erwünscht, erhört wird, wo wir kämpfen, wenn wir Spannungen haben in der Familie, in der Sexualität, mit schwierigen Menschen oder wenn es schwierig ist beim Arbeiten, dass man die Sachen nicht ausklammert, sondern eine Kultur vom Miteinander und vom gemeinsamen Suchen entwickelt. Dass man da merkt, wir sind nicht jeder ein Einzelkämpfer. Wir kämpfen miteinander und wir haben Gott im Rücken. Denn wir brauchen auch die kleinen Erfahrungen von Hoffnungszeichen, Hoffnungsduft gleichsam für uns. Auch bei uns wächst etwas Neues. Weil ich in Rapperswil geschafft habe, letzten Sommer, habe ich mich im November mal getroffen mit dem René Christen dort vom Prisma in Rapperswil. Und dann hat er erzählt, wie das bei ihnen damals angefangen hat, vor über 30 Jahren. Da hat er 2 Jahre lang nur über das predigt, was Christus uns bringt durch seine Vergebung und durch all das, was er austeilt. Und plötzlich hat er gespürt, jetzt ist der Funke gesprungen. Gemeindeglieder spüren nicht nur den Funke, sondern sie wenden auch, dass der Funke vom Glauben und von der Liebe konkrete Formen annimmt, dass auch sie das weitergehen wollen. Und dann haben sie genau das gemacht, drüber geredet, austauscht. Und dann ist es Schritt für Schritt weitergegangen, bis heute, wo bis zu 1000 Leute zu einem Gottesdienst kommen und immer wieder neue auch durch Alpha-Kurs und andere Angebote dazukommen. Es kann also passieren, Duft und Luft von der Hoffnung, aber es muss gewagt sein und es muss konkret sein. Manchmal haben wir hier dafür Zeichen, die sehr ermutigend sind, und manchmal haben wir nur das Versprechen untereinander. Aber gewagt muss es sein. Amen.